Hallo und willkommen zum heutigen Webinar mit dem Titel Mythos Login-Effekt in der Azure Cloud. Bevor wir starten, darf ich mich vielleicht kurz vorstellen. Mein Name ist Rainer Stroppek, ich bin Entwickler, Softwarearchitekt und Unternehmer. Ich bin zu Hause in Leonding bei Linz in Oberösterreich und bin Mitgründer und Geschäftsführer der Firma Software Architects GmbH. Bei Software Architects haben wir in den letzten Jahren die Lösung Time Cockpit entwickelt, die ist mittlerweile seit mehreren Jahren am Markt. Es handelt sich um ein Software-as-a-Service-Produkt und natürlich läuft Time Cockpit zu 100% in der Azure Cloud. Insofern ist es mir ein großes Anliegen, bei Webinaren wie dem heutigen nicht nur theoretisches Wissen über Azure und Login-Effekt und ähnliche verbundene Themen zu vermitteln, sondern ich würde auch sehr gerne meine persönlichen Erfahrungen und Überlegungen zu diesem Thema mit einfließen lassen. Neben meiner Kerntätigkeit, also die Entwicklung und Gestaltung von Time Cockpit bei Software Architects, arbeite ich auch regelmäßig als Trainer, Coach und Berater bei verschiedensten Firmen quer durch Europa. Ich bin Azure MVP und Microsoft Regional Director und auf dieser Slide sehen Sie auch meine Kontaktdaten, E-Mail-Adresse und Twitter-Handle. Wenn Sie also nach diesem Webinar mit mir in Kontakt treten möchten, um gewisse Dinge detaillierter zu diskutieren, dann zögern Sie nicht, schicken Sie mir eine E-Mail oder schreiben Sie mich auf Twitter an und wir können gerne etwas genauer über den einen oder anderen Aspekt, der heute kurz in dieser Präsentation behandelt wird, uns unterhalten. Worum wird es gehen in den kommenden 60 Minuten? Es geht ganz zentral um die Frage, ob man, wenn man sich einmal für die Azure Cloud entschieden hat, immer an diese Azure Cloud gefesselt ist. Die Frage, die sich stellt als Unternehmer bzw. Softwarearchitekt ist, will man diese Abhängigkeit akzeptieren? Genau darüber würde ich gerne mit Ihnen gemeinsam ein wenig nachdenken. Ich würde gerne ein paar einleitende Überlegungen ganz allgemein zum Thema Login-Effekt durchgehen und dann würde ich speziell auf Azure eingehen und hier erklären, welche Login-Effekte es geben kann, nicht unbedingt geben muss, aber geben kann und wie man diese vermeidet bzw. ob sie überhaupt zu vermeiden sind. Beginnen wir mit ein paar allgemeinen Gedanken zum Thema Login-Effekt. Was bedeutet denn dieser Login-Effekt? Im Wesentlichen, es steckt ja schon im Wort, heißt es, man ist eingesperrt, gefesselt an die jeweilige Plattform bzw. Technologie. Dahinter steckt die Angst, speziell im Cloud-Umfeld, wenn man sich einmal in eine Cloud begibt und hier die unzweifelhaft vorhandenen Kosteneinsparungspotenziale von Software as a Service oder Platform as a Service nutzt, dass man dann an diese Plattform, an diese Software für immer gebunden ist und quasi dem Anbieter dieser Plattform auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist. Das sagt im Wesentlichen dieser Login-Effekt aus. Tatsächlich ist es aber so, dass eine absolute Bindung an eine Plattform oder an ein System sehr, sehr selten gegeben ist. Ein System- oder Plattformwechsel ist de facto immer in irgendeiner Form möglich, es ist nur eine Frage des Aufwands. Und insofern ist es mir wichtig, mit der Überlegung zu beginnen, dass der Login-Effekt nicht als schwarz oder weiß gesehen werden darf. Es gibt kein Ja, ich bin eingesperrt oder Nein, ich bin nicht eingesperrt. Es ist am Ende des Tages eine Frage der Wechselkosten. Login bedeutet also, dass ein Wechsel wegen zu hoher Wechselkosten unwirtschaftlich und daher in der Praxis nicht möglich ist. Der Login-Effekt ist nicht schwarz-weiß, wie ich schon gesagt habe, sondern es ist eine Range. Der Login-Effekt kann groß sein, der Login-Effekt kann gering sein, einen gewissen Login-Effekt hat man immer. Man muss sich überlegen, wie hoch ist dieser Login-Effekt, wie hoch sind also die Wechselkosten. Zum Thema Login-Effekt gibt es naturgemäß verschiedenste Sichtweisen. Auf der einen Seite gibt es die Sichtweise aus Anbietersicht, und hier könnte man annehmen, dass Login-Effekt etwas Positives ist, etwas, was man erreichen will. Denn ein schöneres Wort für Login-Effekt wäre Kundenbindung. Klar, dass ein Plattformanbieter wie Microsoft beispielsweise Kunden binden will. Aus Kundensicht auf der anderen Seite könnte man sagen, naja, Login-Effekt ist immer negativ, denn Login bedeutet, man hat praktisch keine andere Wahl und ist gewissen Preis- oder Funktionalitätsänderungen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Meiner Ansicht nach sind diese beiden Extrempunkte eine naive Einschätzung des Login-Effekts. Aus Anbietersicht ist natürlich Login nicht nur positiv, denn die Kunden nehmen diesen Login-Effekt natürlich wahr und ich verliere möglicherweise Kunden einfach aufgrund der Tatsache, dass ich sie einsperren will. Und aus Kundensicht ist Login ebenfalls nicht immer nur negativ zu sehen. Denn wenn ein Plattformanbieter etwas ganz Besonderes, etwas am Markt Einmaliges anbietet beispielsweise, vielleicht nur für die konkrete Situation Einmaliges anbietet, dann kann das eine gewaltige Unique Selling Proposition sein. Das kann ein Alleinstellungsmerkmal sein. Und insofern kann Login-Effekt aus Kundensicht durchaus auch einen positiven Aspekt haben. Also mit dieser Folie möchte ich klar machen, dass Login-Effekt nicht schwarz oder weiß ist und nicht unbedingt immer negativ oder immer positiv ist. Man muss es wirklich von Projekt zu Projekt, von Kunde zu Kunde genau betrachten. Und für Azure im Bereich Software as a Service möchte ich das mit Ihnen gemeinsam jetzt machen. Die Frage, die ich sehr gerne stelle, wenn ich mit Partnern oder Kunden über das Thema Login diskutiere, ist: Warum eigentlich Angst vor Login-Effekt? Wovor wollen wir uns schützen, wenn wir sagen, wir möchten gerne den Login-Effekt vermeiden? Sprechen wir mal über Wechselgründe, über Gründe, die dazu führen könnten, dass ich gezwungen bin zu wechseln, denn nur dann tritt dieser negative Effekt des Logins überhaupt ein. Die Tatsache, dass ich irgendwo eingesperrt bin, ist kein Problem, solange ich nicht weg will. Aber welche Gründe könnten dazu führen, wenn man sich einmal für eine Cloud wie Microsoft Azure entschieden hat, dass man dort auch wieder raus will? Das erste, über das ich kurz mit Ihnen sprechen möchte, sind Änderungen des Preismodells. Änderungen des Preismodells hat es in Azure bereits gegeben. Das wahrscheinlich bekannteste Beispiel ist die strukturelle Änderung des Pricings im Bereich Azure SQL Database. Auf der linken Seite sehen Sie die mittlerweile, man sagt dazu, Retired Web und Business Editions. Diese Editionen von Azure SQL Database wurden ursprünglich bepreist rein aufgrund der Datenbankgröße. Sie sehen auch hier die Preistabelle, die ich exemplarisch rauskopiert habe. Da bezahlt man einen gewissen Betrag für die ersten 100 MB, dann für 100 MB bis 1 GB und so geht's rauf. Also der zentrale Faktor, der bepreist wurde, ist die Größe der Datenbank, nicht die Performance des entsprechenden Servers. Microsoft hat aus sehr guten Gründen, auf die ich hier aus Zeitgründen nicht eingehen möchte, das Modell gewechselt und bietet heute stattdessen die Standard oder Premium Tiers bei Azure SQL Database an. Und wenn Sie sich auf der rechten Seite hier das Preismodell ansehen, dann werden Sie feststellen, dass die Datenbankgröße bei allen Pricing Tiers S0 bis S3 ident ist, nämlich bis zu 250 GB. Stattdessen bezahlt man für sogenannte Database Transaction Units oder kurz DTUs. Diese DTUs sind eine Kombination von Memory, CPU und Disk.io und stellen im Prinzip die Power des Datenbankservers dar. Man könnte sich das vorstellen wie die PS meiner Datenbank. Sie sehen also, dass hier die zentrale KPI, nach der verrechnet wird, sich verändert hat von Datenbankgröße auf Leistungsfähigkeit des Datenbankservers. Wenn Sie jetzt beispielsweise ein Software-as-a-Service-Anbieter sind und mit der linken Seite kalkuliert haben, das heißt, Sie sind von diesem Preismodell ausgegangen und haben ausgehend davon zum Beispiel ausgerechnet, dass für Sie eine Web-Edition mit 0 bis 100 MB super funktioniert und Sie haben davon 100 Stück angelegt, dann kostete Ihnen das bisher 380 Euro in dieser Größenordnung im Monat. Wenn jetzt die neuen Pricing Tiers kommen, dann könnte es passieren, dass Sie draufkommen, dass eine S0 für Sie vielleicht nicht passt. Sie brauchen vielleicht 100 S1 Datenbanken und dann können Sie sich das ausrechnen, was das kostet. Das kostet gewaltig viel mehr. Also auf den ersten Blick hat sich hier das Preismodell verändert und wenn Sie auf der linken Seite kalkuliert haben, dann kann Sie die rechte Seite sehr, sehr treffen. Ich muss gleich dazu sagen, das ist auch für mich ein zentrales Beispiel, wo man sieht, wie Microsoft trotz Änderung eines Preismodells Vertrauen, zumindest bei mir, hergestellt hat, indem Alternativen geboten wurden. Aber darauf möchte ich gerne etwas später eingehen. Im Moment möchte ich einfach nur mal so stehen lassen, dass sehr viele Unternehmer, die überlegen, in Richtung Azure zu gehen, als einen Grund für Angst vor Login Änderungen im Preismodell sehen. diese Preismodelle können sich ändern und wenn ich einmal dorthin gewechselt habe, komme ich dann wieder weg, auch wenn das Preismodell vielleicht mein Geschäftsmodell zerstört? Diese Frage ist hier gemeint. Die nächste Frage, die sich stellt, wenn man Monat für Monat in der Cloud bezahlt, sind Wechselkursrisiken. Es ist eine Tatsache, dass die großen Cloud-Anbieter nicht in Europa sitzen und nicht in Euro ihre Kosten berechnen. Es stimmt schon, in Azure bekomme ich meine Rechnung in Euro, ich bekomme die Rechnung auch von einer Firma innerhalb der Europäischen Union, aber am Ende des Tages werden die Preise auf Basis von Dollar berechnet. Und erst im August 2015, also in Kürze, findet eine Preisänderung statt, wo die Preise um über 10% von Azure angehoben werden, einfach aufgrund der Tatsache, dass sich der Euro-Dollar-Kurs ganz dramatisch verändert hat. Viele Unternehmen, die überlegen, in die Cloud zu gehen, haben ein wenig Angst vor diesem Schritt, schlicht und einfach deshalb, weil wenn sie sich einmal zu einem gewissen Preis Server, Infrastruktur, Betriebssystem, Datenbank kaufen und ins Rechenzentrum stellen, dann gehört ihnen das. Was dann in der Buchhaltung, in der Bilanz erscheint, sind Abschreibungen, aber das Wechselkursrisiko ist in dem Moment weg, wenn ich es kaufe. Ich habe natürlich weiterhin das Risiko der Skalierbarkeit, ich muss entweder überdimensionieren, ich muss nachkaufen und ähnliches. Das heißt, diese potenzielle Sicherheit durch Kaufen von eigener On-Premise-Infrastruktur ist manchmal nur eine scheinbare Sicherheit und keine tatsächliche. Nur es bleibt die Tatsache, dass sich viele vor einem Lock-in-Effekt in der Cloud fürchten, einfach weil man sagt, dieses Wechselkursrisiko, das möchte ich eigentlich nicht tragen. Ich möchte einmal wissen, was mein Wechselkurs ist. Ich möchte einmal dieses Geld bezahlen bzw. möchte mich committieren. Und dann ist für mich diese Sache für die nächsten Jahre gegessen. Ja, dann muss ich wieder darüber nachdenken. Aber dann wird man schon sehen, was dann der Stand ist. Auch hier möchte ich gleich vorneweg schicken, dass es hier sehr gute Lösungen gibt. Natürlich hat mich das auch einige Zeit nicht schlafen lassen und ich habe mir Überlegungen gemacht, ob das in unserer Firma der richtige Weg ist. Aber es gibt Möglichkeiten, genau dieses Risiko zum Beispiel abzufedern. Nichtsdestotrotz, die Überlegungen sind da. Der nächste Punkt sind Auflassen von Diensten. Beispielsweise Azure SQL Reporting ist ein Dienst, den Microsoft angeboten hat. Man kann sich das vorstellen als Platform as a Service SQL Server Reporting Services Installation. Dieses Azure SQL Reporting wurde mittlerweile aufgelassen. Was passiert, wenn man auf einen solchen Dienst setzt und dann ist der von heute auf morgen nicht mehr da? Das ist die Frage, die sich viele stellen, wenn sie darüber nachdenken, ob es einen Login-Effekt in der Cloud gibt. Auch darauf werde ich noch näher eingehen, wie man hier im konkreten Fall damit umgegangen ist. Supportende von Service APIs. Wenn ich Software bei mir erstelle und im eigenen Rechenzentrum betreibe und meine eigenen Komponenten hier installiere, dann zwingt mich niemand auf neue Versionen umzusteigen. Ich kann, wenn ich will, Security-Bedenken mal außen vor gelassen, aber ich kann, wenn ich will, eine relativ alte Software, sofern sie funktioniert und meinen Bedarf erfüllt, auch relativ lange betreiben. Wir wissen aber heute alle, dass wir in einer Zeit leben, wo man auf Security-Patches angewiesen ist, wo es vielleicht irgendwann mal Bugs gibt und man Bugfixes dafür haben will. Das heißt, auch hier ist die scheinbare Sicherheit eines On-Premise-Rechenzentrums nur eine scheinbare Sicherheit. Nur Fakt ist, in der Cloud ändern sich diese Service-APIs, zum Beispiel die APIs von gewissen Azure-Komponenten im Laufe der Zeit und ich bin gezwungen, als Softwareanbieter oder als Softwarebetreiber meine Software regelmäßig zu aktualisieren, wenn diese APIs sich verändert haben. Auch hier ein Bedenken, den manche in puncto Login in der Cloud haben. Und schlussendlich, und das ist einer der wesentlichsten Bedenken, die ich immer wieder höre, das ist die mangelnde Dienstqualität. Was passiert, wenn ich mich für die Cloud entscheide und dann stellt sich heraus, dass der Anbieter, in diesem Fall Microsoft, die versprochene Verfügbarkeit nicht liefern kann, dass es zu schlecht oder gar nicht reproduzierbaren Fehlern kommt. Wie gehe ich damit um? Was passiert, wenn ich dann nicht mehr weg kann? Das sind so typische Wechselgründe, die man hört in puncto Login in der Cloud. An dieser Stelle würde ich gerne ein paar ganz wichtige, mir persönlich wichtige Punkte anbringen. Nummer 1, all diesen negativen Gedanken muss ich gegenüberstellen, dass Login per se nicht negativ sein muss. Denn Login wird erst negativ, wenn man tatsächlich zum Wechsel gezwungen ist. Wenn ich wo eingesperrt bin, aber eigentlich nicht weg will, weil es dort wunderbar funktioniert, weil mir diese Plattform alles bietet, was ich brauche, zu einem perfekten Preis, der wunderbar in mein Geschäftsmodell reinpasst, ja, warum sollte ich mich dann vor diesem Login-Effekt fürchten? Login wird erst negativ schlagend, wenn ich tatsächlich zum Wechsel gezwungen werde. Das muss man sich sehr gut überlegen. Daher ist die Betrachtung des Login-Effekts eigentlich eine Risikobetrachtung. Natürlich, es gibt ein Risiko, nämlich die Wechselkurskosten im Fall eines erzwungenen Wechsels. Aber Risikobetrachtung bedeutet immer auch, die Eintrittswahrscheinlichkeit zu betrachten. Insofern, Login heißt nicht unbedingt negativ jederzeit, sondern nur, wenn es schlagend wird. Der zweite Punkt, und der ist mir persönlich fast noch wichtiger, er ist nämlich einer der Punkte, warum wir uns bei Software Architects für die Azure Cloud entschieden haben, das ist, dass Login auch gleichzeitig Unique Selling Proposition bedeutet. Beispielsweise, wir lieben das, die Azure Web Apps. Azure Web Apps sind toll zum Entwickeln, Azure Web Apps sind traumhaft zu betreiben. Unsere Web APIs, unsere Webseiten, die betreiben wir liebend gerne auf Azure Web Apps. Jetzt gibt es natürlich eine Alternative zu Azure Web Apps, das ist der Internet Information Server, den ich lokal betreiben kann. Aber selbst wenn es den nicht gäbe, würden wir mit Begeisterung so etwas wie Azure Web Apps verwenden. Warum? Der Wettbewerbsvorteil, den uns dieser Dienst gibt, und auch wenn er nicht lokal verfügbar wäre, dieser Wettbewerbsvorteil ist so hoch, er gibt uns so große Kosteneinsparungspotenziale, indem wir uns kaum um Administration kümmern müssen, indem wir sehr kurzes Time to Market haben, indem wir toll skalierbar sind, und zwar mit minimalstem Aufwand, dass wir wieder im Sinne dieser Risikobetrachtung den Benefit, den wir durch Nutzen dieses einmaligen Service, wie gesagt, es gibt hier eine Alternative sogar, aber angenommen, es gäbe sie nicht, das Nutzen dieses einmaligen Services ist so ein großer Unique Selling Point, dass wir uns hier entscheiden, in die Cloud zu gehen, auch wenn wir bis zu einem gewissen Grad eingesperrt sind. Und es kommt dazu, dass man manchmal Anbietern wie Microsoft beispielsweise vorwirft, dass sie gewisse Dienste, nehmen wir als Beispiel DocumentDB, die Dokumentendatenbank in Azure, dieses DocumentDB gibt es nur in Azure. Der zentrale Punkt, die zentrale Idee von DocumentDB ist, dass dieses System de facto unendliche Skalierbarkeit bietet. Und das lässt sich nun mal nur in einem sehr großen Rechenzentrum auf globaler Ebene anbieten. Ja. Ansonsten würde dieses ganze Konzept von DocumentDB nur begrenzt Sinn machen, beziehungsweise die Implementierung von Microsoft. Es müsste eigentlich ein zweites Produkt geben, das die gleiche API anbietet, aber man kann nicht einfach hergehen und sagen, ich biete dieses Produkt auch zum Installieren im lokalen Datacenter an. Dieses Problem stellt sich bei einigen Diensten in Azure, wo man sagt, hey, wir können es euch nicht in das lokale Datacenter geben, 1:1, denn euer lokales Datacenter hat nicht die Voraussetzungen, die wir brauchen, um das bieten zu können, was wir mit diesem Produkt bieten wollen. Also Login heißt in diesem Fall, dass der Anbieter Microsoft hier sagt, ja, du kannst das nur in Azure betreiben, aber das liegt einfach daran, dass Azure per se, die Cloud-Plattform Azure, etwas ist, was es in dieser Form im lokalen Rechenzentrum nicht gibt. Bei sehr großen Datacentern gibt es natürlich weitere Möglichkeiten. Dort könnte man so Sachen wie hochskalierbare Private Clouds machen, aber das ist nicht Inhalt dieses Vortrags. Das könnten wir in einem anderen Webinar mal behandeln. Login-Effekt ist auch oft bequem und effizient. Wir beispielsweise bei Software Architect leben DevOps und wir sind keine großen Ops, wir sind mehr Dev, wir sind mehr Entwickler. Wir wollen uns eigentlich um den Betrieb von Dingen nicht kümmern. Wir wollen diese Dinge ganz bewusst abgeben. Insofern ist ein Rausgehen aus Platform as a Service und der Azure Cloud und das Reingehen beispielsweise in ein von uns selbst betriebenes Rechenzentrum keine Option. Jemand anderer, in diesem Fall Microsoft, kümmert sich um die Details und wir sind sehr froh und glücklich, dass wir uns darum nicht zu kümmern brauchen. Insofern akzeptieren wir das Login sehr gerne, weil es ein bequemes und effizientes Login ist. Am Ende des Tages läuft alles auf eine Frage raus, und es ist nämlich eine Frage des Vertrauens. Wenn man überlegt, ob man in eine Cloud wie Azure beispielsweise geht, muss man sich die Frage stellen, vertraue ich dem Anbieter? Wird er seine Login-Position beispielsweise ausnutzen? Wie kann ich mich dagegen schützen? Wie hat sich dieser Cloud-Anbieter in der Vergangenheit verhalten, zum Beispiel beim Einstellen von gewissen Diensten? Wurde hier verantwortungsvoll umgegangen, also wurde hier rechtzeitig eine Alternative geboten? Hat es entsprechend lange Vorwarnzeiten gegeben oder kam die Ankündigung heute und übermorgen war der Dienst weg? Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Egal, für welche Cloud-Plattform Sie sich entscheiden, man muss sich die Frage stellen, inwieweit vertraut man dem Cloud-Anbieter? Denn der Cloud-Anbieter ist nicht nur Lieferant, es ist ein Partner und bis zu einem gewissen Grad ist man immer an diesen Partner gebunden, denn ein sofortiges und problemloses Wechseln ist in fast keinem Szenario wirklich möglich. Nehmen wir jetzt ein paar Beispiele her und betrachten wir, wie in Azure zum Beispiel mit diesem Thema umgegangen wurde. Azure SQL Database habe ich bereits erwähnt. Hier hat sich das Preismodell geändert. Und was Microsoft hier gemacht hat, ist, es wurde eine Alternative angeboten. Das Problem mit den alten Web- und Business Edition Datenbanken war, dass man dort keine prognostizierbare Performance hatte. Tatsache war, ich habe zwar dort die Größe der Datenbank garantiert bekommen, ich war aber nicht alleine auf einem Datenbankserver und insofern konnte es mir passieren, wenn mein Nachbar, der zufällig auf dem gleichen physischen Datenbankserver zu Hause war, diesen Server ganz intensiv genutzt hat, dass meine Performance unprognostizierbar schlecht war. Ein paar Minuten später war sie vielleicht wieder gut. Das ist natürlich eine Support-Hölle und es ist auch eine Hölle für jeden, der in diesem Bereich Dienste anbieten will, die einen gewissen, vielleicht sogar vertraglich garantiertes Service-Level in Sachen Performance anbieten. Jetzt die neuen SQL Database Instanzen, dort habe ich eine garantierte Größe und eine garantierte Performance in Form von Database Transaction Units. Die Alternative, die jenen Kunden angeboten wurde, die viele kleine Datenbanken hatten, sind Elastic Database Pools. Bei Elastic Database Pools, dieses Service von Azure ist jetzt gerade in Preview. Ich rate Ihnen, sich das anzusehen, wenn Sie viele Datenbanken in Azure SQL Database betreiben. Diese Elastic Database Pools erlauben es mir, dass ich ein gewisses Kontingent an Database Transaction Units kaufe. Wenn man sich so will, ich kaufe mir ein Auto mit vielen, vielen PS. Allerdings kann ich viele Leute reinsetzen, sprich ich kann viele Datenbanken auf diesen Pool zuordnen. Und diese Datenbanken bekommen dann eine minimale und eine maximale Anzahl optional und können sich in dieser Bandbreite bewegen. Man kann auch sagen, hey, du kannst, wenn du willst, alles in diesem Bereich nehmen. Wenn also die Datenbank 1 gerade nichts zu tun hat, dann bekommt die Datenbank 2 eine viel stärkere Datenbank und hat damit eine bessere Performance. Wenn mehrere Datenbanken gleichzeitig arbeiten, dann ziehen die Maximalregeln und es kann eine minimale Antwortzeit eine Mindestantwortzeit garantiert werden, da ein gewisses Mindestmaß an Ressourcen für jede Datenbank garantiert ist. Darüber hinaus hat Microsoft bei diesem SQL Database, bei dieser Umstellung, sehr lange Übergangsfristen angeboten und das ist ebenfalls etwas, was den Umstieg auf diese Elastic Database Pools deutlich erleichtert. Man wurde also nicht alleine gelassen. Uns hat diese Umstellung bei Azure SQL Database hart getroffen. Es ist mitten im Herz unseres Geschäftsmodells, aber dadurch, dass uns Microsoft erstens Übergangsfristen bietet und dieses Elastic Database Pooling, muss ich ehrlich sagen, dass eigentlich jetzt am Ende des Tages wir in Summe ein deutlich besseres Angebot zum gleichen Preis, teilweise sogar zu einem etwas niedrigeren Preis haben. Also ein Lock-in-Effekt auf der einen Seite hat sich hier ins Gegenteil umgewandelt, es wurde verantwortungsvoll damit umgegangen und genau das erwarte ich mir von einem Cloud-Anbieter. Preisänderungen. Währungsschwankungen und das Preismodell, auf das Preismodell bin ich schon eingegangen. Bei den Währungsschwankungen möchte ich noch auf etwas Besonderes eingehen. Lock-in-Effekte kann man teilweise nicht nur durch technische Maßnahmen abfedern, sondern auch durch Verträge. Beispielsweise achten wir sehr darauf, dass wir immer ein Microsoft Enterprise Agreement für unsere Azure-Nutzung abgeschlossen haben. Warum? Dieses Enterprise Agreement ist eine Versicherung für unsere Preise und auch für den Wechselkurs über einen Zeitraum von jeweils 3 Jahren. Das heißt, wir wissen ganz genau, welche Azure-Dienste wir um welchen Preis bekommen. Und es ist unabhängig davon, ob sich dieser Preis wegen Wechselkursschwankungen verändert. Ich habe also eine ähnliche Sicherheit, wie wenn ich mir diese Rechner kaufe und in mein eigenes Rechenzentrum stelle, mit allen Vorteilen der Cloud in puncto Skalierbarkeit und Ähnlichem. Also Enterprise Agreements, Verträge, die treten hier anstelle von physischen Rechnern, die im Keller stehen und bieten mir trotzdem eine gewisse Absicherung. Das ist ein ganz wesentlicher Gedanke, den ich hier nochmal betonen möchte. Man muss nicht immer die technischen Lösungen suchen, speziell im Cloud-Umfeld. Sehr häufig sind es auch organisatorische oder in diesem Fall vertragliche Regelungen, durch die ich dieses Problem, zum Beispiel den Login-Effekt, absichern kann bzw. mir Sicherheit für einen gewissen Zeitraum erkaufen kann. Das Auflassen von Diensten. Hier habe ich ja das Beispiel gebracht, SQL Reporting. Natürlich, das gibt's, aber auch hier hat Microsoft in Azure eine Alternative angeboten, nämlich SQL Server Reporting Services auf virtuellen Maschinen statt die Platform as a Service Angebote. Trotzdem, es ist nicht sehr angenehm, wenn man am Anfang auf SQL Reporting gesetzt hat, dass man dann im Endeffekt wieder selbst Reporting Services betreiben muss. Aber es ist zumindest eine Alternativlösung aufgezeigt worden. Ich denke, das ist ein verantwortungsvoller Umgang mit dieser Dienstauflösung. Support-Ende. Auch hier habe ich Beispiele gebracht für API-Änderungen und ähnliches. Hier ist es wesentlich, dass es klar definierte und lange Support-Zeiten gibt. Bei diesen APIs gibt es auf der Azure-Webseite gibt es einen eigenen Bereich. Dort können Sie nachlesen, wie lange welche Dienste bzw. welche APIs und ähnliches unterstützt werden und verfügbar sein werden. Das bedeutet, dass man als Softwareanbieter oder Entwickler die eigene Projektplanung gut langfristig koordinieren kann und sich überlegen kann, wann mache ich meine laufende Wartung. Etwas, was in der Cloud nicht funktioniert, und das sage ich ganz klar, ist, dass man eine Software erstellt, diese Software zum Beispiel mit Platform as a Service in der Cloud nutzt und meint, die nächsten 15 Jahre muss ich diese Software weder angreifen, noch warten, noch updaten, noch sonst etwas tun. Das wird in der Cloud nicht funktionieren. Hier muss ich regelmäßig, ich meine damit nicht jeden Tag, aber regelmäßig Wartungen durchführen, auf neue APIs umsteigen, auf neue Web-Services umsteigen, auf neue Komponenten umsteigen, da alle diese Dienste natürlich gewartet, weiterentwickelt und gegen irgendwelche Security-Leaks beispielsweise geschützt werden. Mangelnde Dienstqualität, hier sage ich wieder, man muss die Vergangenheit betrachten und man muss sich die vertraglichen Absicherungen ansehen. Wir hatten ja vor einigen Wochen ein Webinar zum Thema Hochverfügbarkeit. Da bin ich sehr detailliert auf das Thema Service Level Agreements eingegangen. Service Level Agreements werden von Microsoft bei Azure geboten und die garantieren mir eine Dienstqualität in Sachen Verfügbarkeit und teilweise je nach Dienst auch in Sachen Performance. Das ist ein sehr wesentlicher Gedanke und außerdem kann ich mir die Vergangenheitswerte ansehen, damit ich vorab ein gewisses Vertrauen bilden kann, beziehungsweise damit ich mir überlegen kann, ist dieser Dienst stabil genug für das, was ich brauche. Der nächste Gedanke in der Einleitung hier ist das Thema ABC-Analyse. Die Login-Effekte sind in großen Anwendungen, wie ich es hier geschrieben habe, nicht einheitlich. Das heißt, ich habe nicht einen Login-Effekt für die ganze große Anwendung, sondern der Login-Effekt ist unterschiedlich groß in unterschiedlichen Programmteilen. Man kann eine ABC-Analyse durchführen und beispielsweise die Teilbereiche, die Komponenten, die Aspekte in meiner Software, den Web-Client zum Beispiel, den Full-Client, die serverseitigen Applikationen, die Datenbanken und ähnliches, man kann sie nach Bedeutung und Wichtigkeit einordnen. Was passiert, wenn ich für die zentrale Komponente, für ein A-Teil, gezwungen bin, einen Baustein beispielsweise zu ersetzen, auf den ich wirklich gesetzt habe? Das ist möglicherweise extrem kritisch. Und deshalb argumentiere ich für diese ABC-Analyse, dass man sich im Rahmen der Risikobetrachtung des Login-Effekts hinsetzt und sich überlegt, wie gliedert sich denn meine Softwarelösung, in welche Komponenten gliedert sich das Ganze? Wo kann ich einen hohen Login-Effekt akzeptieren, wenn es beispielsweise in diesem Bereich ein Unique Selling Point ist? Wenn es aber kein Unique Selling Point ist und ich ja irgendeine Komponente, eine Abhängigkeit dort eingehe, weil sie gerade da ist, weil ich nicht länger darüber nachdenken möchte, das könnte in diesen A-Teilen möglicherweise kritisch sein. Also hier würde ich Login-Effekte akzeptieren, wenn es sich um eine Unique Selling Proposition handelt. Wenn nicht, würde ich die Login-Effekte eher vermeiden und Strategien dazu werden wir noch besprechen. Die B-Teile, das sind Komponenten in der Software, die sind mittelmäßig wichtig. Man könnte sich denken, es gibt eine Software, wo 95% der User den Web-Client nutzen und dann gibt es noch einen mobilen Client und der wird von 5% der Benutzern verwendet, nur als ein fiktives Beispielszenario. In diesem Fall würde ich den Mobile-Client nicht als A-Komponente einstufen. Er ist mittelmäßig wichtig und zu diesen Teilen kann man keine pauschale Aussage machen. Hier muss man sich von Fall zu Fall ansehen, ob ein Login-Effekt akzeptabel ist oder nicht. Ja, was wäre denn, wenn ich in so einem Teil einen Login-Effekt drinnen habe und dann ändert sich etwas, die Dinge, die wir vorher besprochen haben, und ich bin gezwungen, hier eine harte Entscheidung zu treffen und die Plattform oder Technologie zu wechseln. Nun ja, im schlimmsten Fall müsste ich diesen Teil möglicherweise aufgeben, ihn neu entwickeln oder ähnliches tun. Bei B-Teilen muss man sich das von Fall zu Fall ansehen. Wenn es irgendwo kleine, eher unwichtige Systemkomponenten gibt, die keine hohe Bedeutung haben, bei denen möglicherweise ein kompletter Rewrite in absehbarer Zeit möglich wäre, dann würde ich, wenn ich für so ein System verantwortlich wäre, hier mir überhaupt keine Gedanken über einen Login-Effekt machen, sondern ich würde jenen Ansatz wählen, der am effizientesten ist, und wenn er Login bedeutet, dann bedeutet er eben Login-Effekt. Im Fall des Falles wäre ein kompletter Rewrite auf einer neuen Plattform, auf einer neuen Technologie keine große Sache. Ich argumentiere also dafür, dass man nicht pauschal in größeren Lösungen sagt, wir wollen hier keine Login-Effekte, denn wir wollen keine Abhängigkeiten, sondern dass man sich wirklich hinsetzt und eine Risikoanalyse macht, das Ganze zergliedert und die wichtigen Teile im Detail behandelt und die unwichtigen Teile relativ pauschal und ohne große Zeitinvestition abhandeln kann. Im nächsten Abschnitt dieses Webinars würde ich sehr gerne auf einige Login-Mythen eingehen, die ich immer wieder rund um Azure höre. Als erstes der Mythos, Azure ist gleich Windows. Wir wollen nicht in Windows eingesperrt sein. Wir wollen plattformunabhängig sein. Stellen Sie sich vor, Ihre Lösung basiert auf PHP oder Node.js, ist also von Grund auf plattformunabhängig, und Sie sagen, nein, Azure bedeutet Windows, Windows ist eine Abhängigkeit, die ich nicht haben will. Azure hat sich schon lange von dem Thema nur Windows verabschiedet. Azure hieß ja am Anfang Windows Azure und wird mittlerweile als Microsoft Azure bezeichnet. Nicht zuletzt deshalb, weil Linux ein ganz, ganz wichtiger Teil der Azure-Plattform ist. Ein nennenswerter Teil der Maschinen in den Azure-Data-Centern auf der ganzen Welt läuft unter Linux. Microsoft liefert mittlerweile jede Menge Software, die aktiv auf Linux getestet und unterstützt wird. Linux-VMs kann man ganz einfach im Azure-Portal auch anlegen. Ich möchte das ganz kurz herzeigen. Wir sehen hier das Azure-Portal und wenn ich hier beispielsweise auf New klicke und dann gehen wir hier auf Compute, dann werden wir hier in der Liste an unterstützten Servern einen Windows-Server genauso entdecken wie einen Ubuntu-Server und noch eine ganze Menge anderer Plattformen. Diese Unabhängigkeit von der Plattform, die bezieht sich nicht nur auf das Betriebssystem, wie hier bei Windows und Linux beispielsweise, sondern die bezieht sich genauso auf die Datenbank und ähnliche Dinge. Also die Zeiten, in denen es Windows Azure hieß und Azure gleichzeitig auch Windows bedeutet hat, die sind schon lange vorbei. Linux ist ein fester Bestandteil der Azure-Plattform. Linux wird nicht nur auf der Serverseite in der Plattform unterstützt, sondern Linux ist auch fester Bestandteil bei den Verwaltungswerkzeugen. Es ist klar, dass Microsoft für Azure PowerShell-Unterstützung mitbringt, aber viele Leute wissen nicht, dass es ein Pendant dafür gibt, das plattformunabhängig und damit auch auf Linux und macOS funktioniert, nämlich das Azure Command Line Interface. Hier sehen Sie einen Command Prompt und wenn ich hier beispielsweise einmal Azure eintippe, das ist diese Azure CLI und wenn ich hier mal sage Azure VM List, dann bekomme ich eine Liste von Azure Virtual Machines und dieses Azure CLI würde auf macOS und Linux ganz genauso funktionieren wie in diesem Fall auf meinem Windows-Rechner. Ich bekomme eine Liste meiner Azure VMs und mit diesem Azure CLI kann ich alles automatisieren, was zur Verwaltung von Azure notwendig ist und damit kann ich meine Scripts eben statt in PowerShell beispielsweise als Bash-Scripts schreiben. Generell kann man sagen, dass Microsoft eine ganz starke Richtung in Richtung Open Source und Plattformunabhängigkeit eingeschlagen hat. Und ein weiteres Beispiel, an dem man das festmachen kann, ist die Entwicklungsumgebung. Wenn ich Code für Azure schreibe, dann kann ich natürlich unter Windows Visual Studio verwenden. Aber was ist, wenn ich beispielsweise Webentwickler bin und ich möchte gerne mit Azure Web Apps arbeiten, aber eine Entwicklungsumgebung haben, die auf macOS läuft? Ja, dann bietet Microsoft seit nicht allzu langer Zeit ebenfalls ein Werkzeug an, das zeigt, in welche Richtung es geht, nämlich Visual Studio Code. Wir sehen hier Visual Studio Code. Ich öffne es mal und hier haben wir eine Web-Anwendung beispielsweise, wo ich hier direkt drinnen Code editieren kann. Ich habe hier integriert einen Git-Client, kann mich hier mit meiner Azure Web App verbinden, kann meine HTML, TypeScript, JavaScript, CSS, SAS und ähnliche Daten, die kann ich hier einchecken, direkt über Git in meine Azure Web App und dadurch automatisiertes Deployment machen. Vollkommen egal von welcher Plattform. Ich kann alles auf macOS entwickeln, ich kann es unter Linux laufen lassen, ich kann es unter Windows laufen lassen oder ich lasse es mit Platform as a Service in Azure Web Apps laufen und dort ist mir das Betriebssystem streng genommen egal. Meine Node.js-Applikationen kann ich da oder dort betreiben. Welches Betriebssystem drunter steckt, ist zweitrangig. Der nächste Mythos, auf den ich kurz eingehen möchte, ist das Thema Azure ist gleich .NET. .NET ist tatsächlich in Azure nur eine der unterstützten Sprachen und die Sprachenvielfalt ist mittlerweile beeindruckend. Die meisten SDKs stehen für Node.js, PHP, Python und Java genauso zur Verfügung. Alle diese SDKs sind Open Source und damit gibt es auch durchaus für andere Sprachen Ansätze oder Aspekte draus. Und wenn ich eine Programmiersprache verwende, die hier nicht genannt ist oder für die die Community noch keinen SDK geschrieben hat, dann kann ich immer zurückgehen auf die REST-Interfaces, die vollständig plattformunabhängig sind und von jeder beliebigen Programmiersprache, die einen HTTP-Request unterstützen, angesprochen werden können. Ein weiterer Mythos, den man sehr oft hört, ist, Azure bedeutet Closed Source. Auch das stimmt nicht. Microsoft ist mittlerweile sehr engagiert im Bereich Open Source. Erkannt hat man das beispielsweise jetzt beim Launch von Visual Studio 2015. Hier wurde ja zum Beispiel der C-Sharp und auch der Visual Basic Compiler ausgetauscht. Das Projekt Roslyn ist über mehrere Jahre gelaufen und das ist ein kompletter Rewrite des C-Sharp und VB Compilers in C-Sharp und VB. Und beide Plattformen, beide Compiler sind mittlerweile Open Source und plattformunabhängig, laufen also genauso auf anderen Plattformen. Und das Vehikel für diese Plattformunabhängigkeit ist die Core CLR, die Core Common Language Runtime. Diese Core Common Language Runtime ist eine neue Common Language Runtime für .NET-Applikationen und diese Common Language Runtime ist ebenfalls komplett plattformunabhängig und Open Source. Das bedeutet, Microsoft gibt hier einige der Kronjuwelen her, stellt sie der Community zur Verfügung, akzeptiert Contributions und macht sie zugänglich auf jeder Plattform, egal auf macOS, Linux oder Windows. Natürlich gilt das alles auch für Azure. ASP.NET 5 schlägt genau in die gleiche Kerbe, es ist Open Source, es ist plattformunabhängig und läuft auf diese Core CLR und alle Azure SDKs sind ebenfalls Open Source, stehen auf GitHub zur Verfügung und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ja, man kann Contributions einreichen, man kann hier Pull Requests hinschicken und wenn das Ganze Hand und Fuß hat, dann werden die auch akzeptiert und integriert in den jeweiligen SDK. Selbst die Azure-Dokumentation steht auf GitHub zur Verfügung. Das heißt, die gesamten Anleitungen in den verschiedenen Sprachen gibt es auf GitHub. Man kann auch hier diese Projekte forken, man kann auch hier zusätzliche Artikel schreiben, Fehler ausbessern und ähnliches und dadurch etwas beitragen dazu, dass die Azure-Plattform besser wird, dass die Dokumentation besser wird, beziehungsweise man kann auf entsprechende Dinge hinweisen. Open Source ist also ein zentraler Gedanke. Das Azure Team und die führenden Figuren im Azure Team haben ganz entscheidend im Laufe der Zeit dazu beigetragen, dass Microsoft so offen gegenüber Open Source ist, wie man es heute sieht. Ein weiterer Mythos, mit dem man oft zu kämpfen hat, wenn man als Berater beispielsweise in Richtung Azure argumentiert, ist, dass es heißt, ja, Platform as a Service ist toll, wir sehen natürlich auch die Kostenvorteile, aber dann sind wir eingesperrt und kommen nie wieder weg. Das ist so nicht ganz richtig, denn für viele Platform-as-a-Service-Dienste gibt es Alternativen, die de facto den gleichen Code außerhalb verfügbar und betreibbar machen. Nehmen wir ein paar Beispiele. Azure Web Apps, eines meiner Lieblings-Platform-as-a-Service, einer meiner Lieblings-Platform-as-a-Service-Dienste. Im Endeffekt könnte man sagen, es ist ein Internet-Information-Server, es ist sehr, sehr vereinfacht dargestellt, aber man kann sich es mental als mentales Modell mal so vorstellen. Es ist ein IIS und wenn ich meine Web-Anwendung, die ich beispielsweise mit ASP.NET entwickelt habe, lokal betreiben will, dann kann ich die auf einem IIS betreiben und bin damit nicht eingesperrt in der Azure Cloud. Nehmen wir Azure SQL Database her. Am Ende des Tages handelt es sich um einen SQL Server. Wenn ich so die typischen Select, Insert, Update, Create, Alter, Delete, Drop und ähnliche Kommandos absetzen möchte, dann werden die auf einem SQL-Server in einer anderen Cloud oder lokal ganz genauso funktionieren. Azure Files, der File-Server in der Cloud. Hier kann ich lokal einen ganz normalen Windows-File-Server verwenden und damit das gleiche Protokoll nutzen, nämlich SMB. Azure Virtual Machines, ich kann in meinem eigenen Datacenter Hyper-V betreiben. Redis Cache, ne, das ist genau das Redis Cache, die Open-Source-Plattform, die ich auch in meinem eigenen Datacenter oder in einer anderen Cloud betreiben kann. Also wenn ich diese Platform-as-a-Service-Dienste verwende, dann gibt es Alternativen, die mir ein Wechseln von der Azure Cloud weg ermöglichen. Ob man es tun will, über das haben wir schon gesprochen, das ist eine andere Frage. Will ich mich wirklich selbst darum kümmern müssen? Aber wenn ich muss, dann habe ich eine Alternative. Wenn es schon nicht Alternativen gibt, die exakt den gleichen Code erlauben, dann gibt es zumindest in vielen Bereichen Alternativen, die einen Umstellungsaufwand geringer machen und dadurch zu einem niedrigeren Login-Effekt führen. Ich kann beispielsweise in Software über Dependency Injection oder Inversion of Control eine gewisse Abstraktion einführen und dadurch mit abstrakten Services in meiner Applikation arbeiten und die jeweilige Implementierung da oder dort austauschen. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Service Bus Messaging, eine tolle Sache, um beispielsweise Message Queues oder Pub/Sub Messaging zu implementieren. Diesen Service Bus gibt es in einer frühen Version auch für Windows Server oder ich ersetze es durch Open Source Implementierungen wie beispielsweise RabbitMQ. Wenn ich Azure Blob Storage verwenden will, dann werde ich diesen Azure Blob Storage in meinem lokalen Datacenter nicht vorfinden. Das ist eine der Komponenten, die es in dieser Form für den On-Premise-Betrieb nicht gibt. Das hat mit der hochskalierbaren und hochsicheren Infrastruktur zu tun, die Microsoft eben nur in Azure bieten kann. Was mache ich hier lokal? Naja, ich könnte die Zugriffsklassen, die mir in meiner Applikation Daten in den Blob Storage speichern, abstrahieren und bei einem On-Premise-Betrieb durch einen File-Server implementieren, denn am Ende des Tages ist ein Blob-Storage nichts anderes als ein File-Server, der HTTP spricht. Mythos beliebige Preisänderungen. Es gibt hier ein faktisches Limit und das ist der Konkurrenzkampf, der im Cloud-Bereich tobt. Microsoft ist nicht alleine mit der Azure Cloud, sondern es gibt jetzt mehrere große Mitbewerber und diese Mitbewerber geben sich ein wirklich hartes Duell in Sachen Preisen. Das heißt, in manchen Bereichen ist es eher so, dass die Cloud kontinuierlich günstiger wird und wenn man in die Vergangenheit reinschaut, auf keinen Fall teurer. Natürlich kann man durch einen Blick auf die Vergangenheit keine sicheren Aussagen für die Zukunft treffen, das ist schon klar. Nur die Vergangenheit zeigt, dass die Cloud-Preise in den letzten Jahren eher abgenommen haben, besonders bei Commodity-Services, und nicht zugenommen haben. Es stimmt, es ist ein wenig problematisch, in gewissen Randbereichen Login zu akzeptieren, wenn es keine Alternativlösung gibt. Dienste, die beispielsweise nur auf dieser Plattform in dieser Form angeboten werden. Nun ja, da muss man sich die Frage stellen, wie hoch ist der Benefit, den ich bekomme, wenn ich diesen Dienst ohne Alternative nutze, wie groß wird meine Unique Selling Proposition, wie schnell bin ich dann beispielsweise am Markt, will ich diesen Login-Effekt vielleicht zeitlich begrenzt akzeptieren, um abzutesten, ob meine Applikation gut funktionieren wird. Das sind die Überlegungen, die man hier treffen muss. Und der zweite Punkt, der ist mir hier sehr wichtig, Enterprise Agreements bzw. ganz allgemein Verträge als Schutz vor Preisänderungen. Wenn Sie in Azure ein professionelles Business betreiben wollen, ein Business, das nennenswert groß ist, dann würde ich dringend dazu raten, sich mit dem Thema Enterprise Agreements auseinanderzusetzen. Enterprise Agreements sind vertragliche Absicherungen der Preise, der Preismodelle und der Wechselkurse und genau diese Verträge geben Ihnen die Sicherheit, dass Sie auf Jahre hinaus genau kalkulieren können und wissen, um welchen Preis Sie welche Dienste einkaufen können. Das gibt Ihnen genau diese Absicherung vor diesen Preisänderungen, die eben dann nicht beliebig passieren können. Um ehrlich zu sein, muss man aber auch sagen, es ist ein Mythos, wenn jemand sagt, bei Azure gibt es keinen Login, Denn am Ende des Tages ist alles ein Windows-Server und ich kann alles on-premise auch betreiben. Das ist so nicht ganz richtig. Denn es gibt eine Menge an Platform-as-a-Service-Dienste in Azure, die sehr, sehr nützlich sind und in dieser Form nur in Azure angeboten werden. Aber man hat die Wahl. Im Sinne der ABC-Analyse, im Sinne einer Überlegung, wie wichtig ist mir diese Komponente, wie hilfreich ist dieses Plattform-Service, wo ich möglicherweise tatsächlich einen Login-Effekt habe. Niemand zwingt mich dorthin. Ich kann ganz gezielt entscheiden, wo gehe ich den Login-Effekt ein und wo gehe ich ihn nicht ein. Was ich hier zu bedenken geben möchte an dieser Stelle, sind eben genau diese Opportunitätskosten. Ein Service, das möglicherweise nur in Azure verfügbar ist oder die volle Ausnutzung der Azure-Plattform, die selbst bei den Alternativen, die ich on-premise hätte, nicht existieren. Wenn ich diese Dinge nicht nutzen will, dann ergeben sich dadurch Opportunitätskosten. Denn wenn ich bewusst darauf entscheide, dann muss ich eine Alternative bauen und das Bauen dieser Alternative steht in Konkurrenz zur Investition der entsprechenden Zeit und des entsprechenden Geldes in andere Dienste, beispielsweise in Features, die meine Kunden entsprechend weiterbringen. Login-Vermeidung bindet am Ende des Tages Ressourcen und das darf nicht übersehen werden. Sehr oft bin ich bei Teams zu Gast und wir diskutieren über Softwarearchitekturen und es wird einfach pauschal gesagt, wir wollen kein Login. Auf der anderen Seite sagt man aber, wir wollen eine tolle Time-to-Market und wir wollen möglichst schnell, möglichst guten Added Value für unsere Kunden bieten. Das sind sich widersprechende Ziele. Hier geht es um Risikobetrachtung und hier geht es darum, Bauchgefühl etwas zurückzustellen, das Gefühl etwas in den Hintergrund zu drängen und rationale Entscheidungen auf Basis von einer ordentlichen Risikokosten-Nutzen-Analyse beispielsweise nach vorne zu bringen. Wenn man aber sagt, aus welchem Grund auch immer, ich will Login vermeiden, wie kann man jetzt in und um Azure Login-Effekte vermeiden? Nummer 1, auf Kompatibilität mit Alternativen achten. Ich habe Beispiele schon gebracht. Wenn Sie sich entscheiden, Azure Web Apps zu nutzen, dann haben Sie lokal die Alternative mit IIS. Beziehungsweise wenn Sie sagen, ich will keine Abhängigkeit auf Windows, ich will aber trotzdem .NET entwickeln, na, dann würde ich jetzt schon einen Blick, auch wenn es erst Beta ist, aber ich würde jetzt schon einen Blick auf die Core CLR werfen. Auf Standards setzen bedeutet für uns bei Time Cockpit beispielsweise, dass wir in vielen Bereichen plattformunabhängige Standards als Absicherung gegen Login-Effekte, als langfristige Absicherung gegen Login-Effekte verwenden. Ich gebe Ihnen hier mehrere Beispiele. OpenID Connect als plattformunabhängiges Protokoll für Authentifizierung. OpenID Connect wird von Azure Active Directory unterstützt und wenn wir OpenID Connect unterstützen, dann können wir auch mit Azure Active Directory arbeiten. Aber Azure Active Directory ist bei weitem nicht der einzige Anbieter, der OpenID Connect implementiert. Insofern schützt uns hier der Standard vor eventuellen Plattformwechseln oder macht uns der Standard den Plattformwechsel etwas leichter. Ein anderes Protokoll, das ich hier als Beispiel nennen möchte, ist AMQP, Advanced Message Queuing Protocol, ein plattformunabhängiger allgemeiner Standard, der von Azure Service Bus ebenfalls für Messaging unterstützt wird und ich kann versuchen, kompatibel mit diesem Standard zu bleiben und dadurch würde mir ein Wechsel der Message Queuing Plattform leichter fallen bzw. sehr leicht von der Hand gehen. Eine weitere Strategie für Login-Vermeidung ist es, generell proprietäre Komponenten zu vermeiden. Das Beispiel ist hier DocumentDB, aber ich möchte hier eine große Warnung aussprechen. Natürlich kann man jetzt sagen, nein, ich verwende nichts, was nur in Azure verfügbar ist. Nur, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich eine Alternative brauche. Ich muss mir diese Alternative selbst bauen, ich muss sie selbst betreiben, ich muss sie warten, ich muss sie updaten. Ich habe dieses, ich sage immer, Tamagotchi in der Cloud, das ich streicheln und füttern und am Leben halten muss. Und da muss man sich die Gedanken machen, will ich das? Welche Opportunitätskosten ergeben sich dazu? Welche Unique Selling Propositions verliere ich? Wie viel schlechter wird beispielsweise meine Time to Market? Wie stark erhöhen sich meine Entwicklungs- oder operativen Verwaltungs- und Betriebskosten? Das sind die Dinge, die man hier gegenüberstellen will. Aber wenn man Login vermeiden will, dann kann man sich hier Komponenten suchen, die entweder einen gemeinsamen Standard unterstützen, on-premise und in der Cloud, beziehungsweise wo es kompatible Alternativen gibt. Eine Variante, die in der Softwarearchitektur möglicherweise berücksichtigt werden sollte, ist das Thema Abstrahieren von Abhängigkeiten. Man sollte hier, wenn wir ganz konkret über technische Implementierungen sprechen, auf Module, Klassen, Interfaces, abstrakte Basisklassen und ähnliches in diese Richtung modellieren, mit Dependency Injection und Inversion of Control Konzepten arbeiten, um hier je nach Umgebung, je nach Plattform das Richtige auszuwählen. Wenn Sie beispielsweise Software schreiben, die in der Cloud laufen soll, aber wo Sie sich den Weg in das Data Center Ihrer Kunden beispielsweise nicht verbauen wollen, dann sollten Sie bei jenen Komponenten, die es nur in Azure gibt, darüber nachdenken, ob Sie diese Applikationsservices irgendwie abstrahieren, sodass Sie bei einer Installation, bei einem großen, entscheidenden Kunden, der darauf besteht, dass die Software in seinem Data Center läuft, dass Sie dort über Dependency Injection, über Inversion of Control oder ähnliche Konzepte eine alternative Implementierung für den On-Premise-Betrieb einhängen können. Natürlich sind auch hybride Lösungen eine Möglichkeit, wie man Login-Effekte vermeidet. Sie können sagen, es gibt gewisse zentrale Komponenten und bei denen will ich die Hand drauf haben, die will ich bei mir haben, die will ich kaufen, die will ich besitzen, die will ich in meinem Datacenter drinnen haben, hier will ich keine Abhängigkeit auf einen Dienstleister, der diese Komponenten entweder abdrehen, abschaffen, warten oder ähnliches machen kann. Und in diesem Fall müssen Sie aber nicht zu 100% auf Azure verzichten, sondern Microsoft Azure bietet hier auf der einen Seite Azure Virtual Networking bzw. hybride Connections in Azure Web Apps. Das bedeutet, dass Sie hier Punkt zu Punkt oder Rechenzentrum zu Rechenzentrum VPN-Verbindungen konfigurieren und aufbauen können. Hier können Sie entweder mit Appliances oder softwarebasierten Lösungen arbeiten und diese Appliances bauen dann einen VPN-Tunnel zwischen Ihrem Rechenzentrum und der Azure Cloud auf und dann könnten Sie beispielsweise die Web-Anwendungen in der Cloud betreiben und die Datenbanken, die Ihnen vielleicht sehr, sehr wichtig sind, diese Dinge könnten Sie lokal bei sich halten. Eine leichtgewichtige Lösung, die viele nicht kennen, sind die hier erwähnten hybriden Connections in Azure Web Apps. Bei Hybrid Connections müssen Sie nicht eine komplette VPN-Lösung konfigurieren und betreiben, sondern das ist denkbar einfach. Wenn Sie eine Web-Applikation in Azure betreiben, dann können Sie mit wenigen Klicks eine Hybrid Connection aufsetzen. Diese Hybrid Connection ist ein kleines Stückchen Software, das Sie in Ihrem lokalen Rechenzentrum, zum Beispiel auf dem Datenbankserver oder einem dezidierten Server, installieren. Und dieses kleine Stückchen Software kümmert sich dann darum, dass die Verbindung zur Azure Web App hergestellt wird über einen verschlüsselten Tunnel. Und dann kann die Web-Applikation, die in der Cloud läuft, problemlos auf die Ressourcen in Ihrem Datacenter zugreifen, ohne dass Sie sehr viel in Infrastruktur investieren müssen. Wir betreiben diese Hybrid Connections selbst in vielen Kundenumgebungen, beispielsweise irgendwelche SAP-Systeme, Microsoft Dynamics CRM oder Navision-Systeme lassen sich damit hervorragend gut anbinden. Das heißt, diese Kunden nutzen beispielsweise Time Cockpit in der Cloud. Diese Kunden haben eigene Add-on-Services zu Time Cockpit in Azure Web Apps laufen. Und diese Azure Web Apps, das sind meistens irgendwelche Schnittstellenprogramme, diese Azure Web Apps greifen dann über Hybrid Connections in einem sehr limitierten Umfeld auf On-Premise-Ressourcen wie CRM, wie SAP oder andere Datenbanken zu. Funktioniert hervorragend, ist in kürzester Zeit umgesetzt und extrem kosteneffizient. Bei der Login-Vermeidung möchte ich allerdings noch auf einige Gefahren hinweisen. Login vermeiden ist wertlos, wenn es sich nur um eine theoretische Unabhängigkeit handelt. Wenn Sie darüber nachdenken, okay, ich will keinen Login und das ist meine Strategie und Sie probieren diese Strategie nie aus, leben diese Strategie auch nicht, indem Sie tatsächlich zum Beispiel diese Dinge mal on-premise installieren, dann laufen Sie Gefahr, dass dann, wenn das Risiko wirklich schlagend wird, wenn Sie wirklich aussteigen müssen, dass dann diese Strategie sich als falsch oder dass zum Beispiel irgendeine Kleinigkeit nicht bedacht hat und dann stellt sich heraus, dass Ihr Login-Effekt gar nicht so sehr vermieden wurde, sondern dass er genauso noch schlagend ist. Also mein Argument ist, wenn Sie Login vermeiden wollen und wenn Sie eine dieser zuvor genannten Strategien gehen wollen, dann rate ich Ihnen, diese gut zu testen, regelmäßig zu testen oder von Haus aus regelmäßig zu verwenden. Nur dann wissen Sie tatsächlich, ob Sie die entsprechende Plattformunabhängigkeit, Technologieunabhängigkeit tatsächlich haben. Der nächste Punkt, die Wechselkosten werden oft falsch eingesetzt. Ich höre eben sehr oft diese pauschale Aussage, ich habe es schon erwähnt, wir wollen keine Login-Vermeidung, wir wollen keine Login-Effekte. Dann stelle ich immer die Frage, warum? Wie hoch ist denn der Login-Effekt? Wie hoch sind denn die Wechselkosten tatsächlich? Was würde es denn bedeuten, wenn Sie beispielsweise wissen, okay, Microsoft wird das Service XY in 2 Jahren einstellen? Wie hoch sind die Kosten und wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit dafür? Das ist klassisches Risikomanagement. Hier muss man sich Gedanken machen. Und diese Kosten werden meiner Erfahrung nach sehr oft falsch eingeschätzt. Und daher fürchtet man sich vor einem Login-Effekt, der tatsächlich zwar da ist, aber gar nicht so schlimm, wie man ihn vielleicht aus dem Bauch heraus wahrnehmen würde. Die Opportunitätskosten werden sehr häufig unterschätzt. Was haben denn die Kunden davon, dass sie einen Login-Effekt vermeiden? Könnte man die Zeit, die man investieren muss, um diesen Login-Effekt zu vermeiden, nicht in Features investieren? Und der zweite Punkt, wenn ich sage, ich möchte diesen Login-Effekt vermeiden, ich will nicht dieses Platform-as-a-Service-Angebot nutzen, sondern ich baue mir meine eigene Infrastruktur auf Docker oder Virtual Machines, um hier wirklich unabhängig zu sein, dann passiert es manchmal, dass man den einen Login vermeidet und dadurch andere Login-Effekte entstehen lässt. Denn was ist mit der alternativen Plattform, auf die ich setze? Wird die weiterhin verfügbar sein? Gibt es dazu Alternativen? Komme ich vielleicht zu einem Login-Effekt auf einer organisatorischen oder personellen Ebene, weil ich nur sehr wenige Personen, Köpfe im Team oder im Unternehmen habe, die diese Alternativlösung überhaupt betreiben können? Also hier muss man sich wirklich hinsetzen und ehrlich einen gesamtheitlichen Blick auf alles werfen und sagen, wo habe ich denn überall meine Login-Effekte und sich überlegen, wo ist es so wichtig, wo ist es strategisch wichtig, wo ist das Risiko so hoch, dass ich tatsächlich Schritte setzen möchte, um diesen Login-Effekt zu vermeiden. Auf die Alternativen bin ich schon eingegangen. Wenn ich sage, ich will einen Login-Effekt vermeiden und ich nehme nur Dienste, die beispielsweise ein Pendant für den On-Premise-Betrieb haben, dann bedeutet das eine kontinuierliche Marktbeobachtung, denn es hilft mir nichts, wenn der Tag X gekommen ist und ich tatsächlich aus der Azure Cloud raus möchte. Ich kann mir jetzt im Moment nicht vorstellen, warum, aber es könnte ja mal passieren. Dann ist die Frage, ob die Alternative zu diesem Zeitpunkt noch da ist, ob sie gepflegt ist, ob sie sicher ist, ob ich sie betreiben kann und ob es tatsächlich noch eine Alternative ist. Lassen Sie mich zusammenfassen. Ich habe diesen Vortrag, dieses Webinar überschrieben mit dem Titel Mythos Login-Effekt und da schwingt schon mit, dass meiner persönlichen Meinung der Login-Effekt sehr häufig überschätzt wird. Er ist nicht immer da, beziehungsweise es ist ein Bauchgefühl und nicht eine rationale Sache. Wir brauchen daher als allererstes eine realistische Einschätzung des Login-Effekts. Diese Bauchentscheidungen sollen vermieden werden und Rationalität sollte einkehren. Ich muss mich hinsetzen und sagen, wie groß ist er denn wirklich? Was sind denn wirklich meine Alternativen? Schaffe ich mir durch das Abschaffen des einen Login-Effekts einen anderen Login-Effekt? Diese Dinge muss man versuchen, realistisch zu beschreiben. Abhängigkeitsmanagement ist essentiell und verstehen Sie den Titel Mythos Login-Effekt nicht so, dass ich sage, Abhängigkeitsmanagement ist irrelevant. Ganz im Gegenteil. Man muss sich in der heutigen Zeit wirklich die Frage stellen, welche Abhängigkeiten bin ich gewillt einzugehen? Was sind die Dinge, von denen ich glaube, dass sie mich langfristig begleiten und mit denen ich gut leben kann? Das ist nicht nur die Cloud-Plattform, sondern das beginnt bei der Programmiersprache über die Laufzeitumgebung, über die Frameworks und ähnliches. Alle diese Dinge sind Abhängigkeiten. Und wenn wir von Login-Effekt-Betrachtung sprechen, dann gehe ich in entsprechenden Beratungsprojekten immer her und sehe mir alle Komponenten an. Und dann gibt es eine ABC-Analyse und dann wird ganz klar definiert, was sind die Dinge, von denen ich ausgehe, dass sie langfristig vorhanden sind und wo will ich mich tatsächlich gegen einen Login-Effekt schützen und wo will ich Alternativen entweder im Petto haben oder wo will ich diese Alternativen auch regelmäßig leben. Der Login-Effekt muss nicht negativ sein. Ich habe schon gesagt, Login, die Nutzung eines einmaligen Service, kann auch eine Unique Selling Proposition sein. Es ist bequem, es ist kosteneffizient und diesen Punkt kann ich nur unterstreichen. Wir sind begeisterte Benutzer, beispielsweise von Azure Web Apps, von Azure SQL Database, von Azure Service Bus beispielsweise, verwenden hier die Platform-as-a-Service-Dienste und nutzen diese Dienste auch bis zuletzt, auch wenn wir wissen, dass einige Aspekte unserer Software dadurch nicht problemlos on-premise betrieben werden können. Wir können damit wunderbar leben, denn im Fall des Falles, naja, müssten wir ein paar Dinge umstellen, aber so lange investieren wir unsere Zeit lieber in Added Value, in Funktionen, die unsere Kunden weiterbringen. Und last but not least, in der Zusammenfassung ein Punkt, den ich erwähnt habe, die Lösung muss nicht immer technisch sein beim Login-Effekt, sondern durch langfristige Verträge kann ich den Login-Effekt zwar nicht vermeiden, aber ich kann mich vor den negativen Auswirkungen schützen, indem ich garantierte Preise, garantierte Wechselkurse und garantierte Verfügbarkeiten habe. Ich hoffe, in diesem Webinar, in meinem Vortrag bisher, waren einige interessante Aspekte drinnen. Die Folien bekommen Sie selbstverständlich zur Verfügung gestellt und wir werden jetzt im Anschluss an das Webinar das Mikrofon öffnen, beziehungsweise Sie haben die Möglichkeit, über das Chatfenster Ihre Fragen zu stellen und ich stehe Ihnen jetzt gleich noch für Fragen zur Verfügung und werde die auf diesem Weg über das Mikrofon beantworten. Ich bedanke mich vorher schon mal sehr herzlich für die Teilnahme, alle, die uns jetzt gleich verlassen. Danke, dass Sie dabei waren und ich hoffe, wir hören bzw. sehen uns wieder bei einem unserer nächsten Webinare.